Münchner Kirchenradio. Literatur.
Hallo zu einer Stunde mit Büchern von Autorinnen, die eindringlich danach fragen, wie sich die Geschichte des letzten Jahrhunderts, die Kriege und ihre Folgen auch in das Leben der Enkelgenerationen eingeschrieben haben. Ulrike Dresner tut das in ihrem neuen Roman »Sieben Sprünge vom Rand der Welt«. Die in München geborene Autorin ist zu Gast im Studio. Willkommen, Frau Dresner.
Hallo.
Und am Mikrofon Gabi Hafner. Zwei zentrale Figuren Ihres Romans, Frau Dresner, sind Affenforscher geworden. Sind Schriftsteller Menschenforscher?
Ja, finde ich schon. Das ist auch das, was mich immer angezogen hat. Nach dem Studium, also nach dem Abi, wusste ich überhaupt nicht, was ich studieren wollte. Ich hätte gerne Menschenforschung studiert und durch die Schriftstellerei ist mir das jetzt möglich.
Es gibt ja auch zwei junge Frauen im Roman, die Anthropologie studieren zunächst mal, dann aber sich nochmal weiterentwickeln, was anderes draufsetzen. Ulrike Dresner ist zu Gast in unserer Literaturstunde. Sie hat mit »Sieben Sprünge vom Rand der Welt« einen Roman geschrieben, der sich damit beschäftigt, wie die Erlebnisse derer, die als Kind Krieg und Vertreibung erlebt haben, sich auch in das Leben ihrer Kinder und Enkel fortgeschrieben haben. Ein Thema übrigens, das zurzeit auch die Forschung beschäftigt, wie sich Erfahrungen, traumatische Erfahrungen vor allem sogar in die Gene einschreiben können. Epigenetik heißt dieser Zweig. Und man hat herausgefunden, dass extremer Stress, feindliche Lebensumstände eben Spuren im Körper hinterlassen und auch in den Genen, so die neueren Erkenntnisse. Frau Dresner, Ihr Vater hat auch so eine Fluchtgeschichte als Kind mitgemacht, erlebt, erlitten. Hat diese Geschichte schon länger in Ihnen gearbeitet oder hat das Thema Sie erst jetzt gepackt?
Mein Vater, Jahrgang 1930, mit 14,5, aus Schlesien geflohen, auf dieser Flucht Dinge gesehen und erlebt, von denen er eigentlich nicht sprechen kann bis heute. Das zeigt, da muss eigentlich klar sein sozusagen, dass das natürlich auch mein Leben, meine Biografie bestimmt hat, nämlich die emotionale Färbung in meinem Elternhaus, die Atmosphäre. Und das ist mir dann eigentlich schon auch während meiner Kindheit oder in der Pubertät aufgefallen. Zum einen war das Thema schon auch verbal präsent, aber es gab auch immer wieder merkwürdige Träume, also so, wo ich Angst hatte, auch im realen Leben zum Teil dann vor Schnee. Schnee zum Beispiel war mir immer extrem unheimlich und es war für mich eine Qual, mit der Schule hier in München immer diese Skiausflüge zu machen. Und es gab aber... In meinem Leben gibt es überhaupt keinen Grund, der das erklären könnte. Ich hatte nie einen schlimmen Unfall, ich habe keine schlechten Schneeerlebnisse. Das ist wie was Fremdes, aber in mir drin. Als ich dann so um die 30 war und eine Zeit lang im Ausland gelebt hatte, wurde mir erst deutlich, wie sehr eigentlich diese vertriebenen Geschichte meines Vaters schon auch mein Aufwachsen bestimmt hatte. Als eine Geschichte, über die eben auch nicht gesprochen werden konnte, die man versteckte. Und erst als ich dann jetzt anfing, mich mit diesem Thema auch literarisch zu beschäftigen und als ich anfing, eben Forschungsliteratur dazu zu lesen, war ich eigentlich sehr erleichtert in gewisser Weise, weil ich feststellte, dass ich nicht alleine bin mit so merkwürdigen Bildern, die fremd sind aus einem anderen Leben und Träumen, sondern dass andere Menschen das auch haben. Und es werden natürlich emotionale Strickmuster übernommen und eben diese schlimmen Bilder. Danach fragte auch der Roman dann, wie verändert sich das und was bedeutet das eigentlich an Lebensgefühl und an emotionaler Atmosphäre für die Generation nach Flucht und Vertreibung?
Und auch für die betroffene Generation, also die ehemaligen Kriegskinder, die jetzt um die 80 oder deutlich drüber schon sind. Die charakterstärkste Figur in ihrem Roman, der Affenforscher Eustachius Krohlmann, so ein von Flucht und Vertreibung betroffenes Kriegskind, ist über 80. Er war bei der Flucht 14, 15, eben gerade noch in dem Alter, wo er noch nicht zum letzten Aufgebot geholt wurde, wie die 16-Jährigen. Er wird im Alter zunehmend stur. Er hat aber auch noch so viel Energie, unbeirrt sein Ding durchzuziehen und sich keinen Einwänden zu beugen, sich auch von niemandem eigentlich dreinreden zu lassen, schon gar keine Hilfe anzunehmen. Was ist daran typisch für diese Generation der Kriegskinder, der Altgewordenen?
Eustachius treibt sein Lebensthema um und das hat einfach mit dieser Kriegskindsbiografie und auch mit Flucht und Vertreibung zu tun. Er hat in dieser doch sehr prägenden Zeit, auch in der dieser frühen oder ja mittleren Pubertät, 14, 15, Dinge gesehen, die dazu führen, dass er eigentlich für den Rest seines Lebens eine tiefe Angst vor Menschen entwickelt. Weil er erlebt wirklich hautnah neben sich und auch zum Teil an sich, wie aggressiv man wird und wie Menschen was sie bereit sind, einander anzutun. Und das bestimmt auch seine Berufswahl. Er studiert zunächst Medizin. Ihn interessieren Körperfragen, aber er hält eigentlich gerade in der Medizin die Nähe zum Menschen gar nicht aus und deswegen wird er Biologe und forscht mit unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen. Und da treibt ihn eine Frage um, die ebenfalls aus seiner Biografie stammt, nämlich genau die, warum diese Aggressivität, die doch angeblich zwischen Tieren einer Art eben nicht stattfindet. Wie kann das dann bei Menschen sein? Und wird dann emeritiert und dann passiert etwas, nämlich es tauchen Filmdokumente auf, das habe ich recherchiert, das stimmt auch so, die zeigen, wie Schimpansen auch innerartlich aggressiv werden gegeneinander und sich gegenseitig überfallen, zum Teil auch töten, ohne dass für uns Menschen als Beobachter erkennbar irgendein wirklicher Grund, also Vorläge. Töten um des Töten Willens eigentlich taucht da auf. Und das führt dazu, dass er seine ganze Arbeit auch in Frage gestellt sieht und beschließt, jetzt nochmal zu forschen, besorgt sich zwei Bonobos. Das sind diese kleinen, etwas dunkleren Schimpansen. Und so wird die ganze Geschichte sozusagen im Verhältnis auch zu seiner Tochter, die auch Affenforscherin ist, so wird das Ganze angestoßen und aufgerollt. Mit einem illegalen Akt von seiner Seite heimlich baut er seinen Affen ein Paradies und gibt eine Menge Geld aus dabei.
Schon auch typisch vielleicht für diese Generation, die diese Erlebnisse hatte, dass man einfach, was man tun möchte, selber in die Hand nimmt.
Das ist so dieses Gefühl, was du nicht selber machst, also das passiert dann auch nicht, du bist auf dich alleine gestellt und anderen Menschen gegenüber musst du dich eigentlich immer abgrenzen. Also er läuft durchs Leben mit so einer Art unsichtbarem Panzer um sich herum, auch gerade auch seiner Tochter gegenüber, die er sehr liebt, aber er kann das eigentlich gar nicht äußern. Und da bewegt man sich dann in ein sehr zeitgenössisches Gefilde, denke ich. Nämlich in unsere Situation heute, wenn wir darüber nachdenken, was nehmen wir eigentlich mit aus der Vergangenheit von unseren Eltern, Großeltern, vielleicht sogar auch Urgroßeltern. Das lässt sich ja nicht verifizieren. Dazu lassen sich nur Ideen entwickeln, Spekulationen. Man kann die Vergangenheit nicht fixieren und sagen, das war so und das war so und das war so. Sondern eigentlich ist es ein großes Puzzlebild, das man zusammensetzt und das tut der Roman auch, indem er in verschiedenen Figuren erzählt.
Wer selber eine Vertriebenen-Geschichte in der Familie hat, wird solche Puzzleteile immer wieder in der Hand gehalten haben. Das kann ich aus eigenem Erleben bestätigen. Gerade Bayern ist ja auch voll von früheren Kriegsflüchtlingen, die hier sesshaft geworden sind. Also wirklich ein sehr zeitgenössischer Stoff in diesem Roman. Frau Dressner, in Ihrem Roman beschreiben Sie auch wirklich aus einer Nahperspektive das Kriegsende in Breslau. Die deutschen Truppen sind schon weg, bis auf den Volkssturm, das letzte Aufgebot. Die deutsche Bevölkerung ist vertrieben in ihre Wohnungen, ziehen Polen nach, die weiter im Osten vertrieben worden sind wiederum. Also so eine richtige Verschiebung, so eine Westverschiebung ist da ja passiert. Es gibt nicht so viele weibliche Schriftstellerinnen, die solche Kriegsgeschichten erzählt haben, auf diese Weise sich wirklich mitten reinbegeben, mit all der Brutalität, die damals sozusagen auf der Straße passiert ist, auf der Straße lag. Wie wirkte dieses Kriegserleben auf Sie beim Schreiben?
Es hat mich durchaus mitgenommen. Und es ist interessant, dass Sie danach fragen, weil mir während dieses Schreibens und vor allen Dingen auch der Recherchen dazu auch deutlich wurde, dass es mir weniger fremd ist, als man vielleicht denken würde. Und das kommt daher, dass ich eigentlich meinen Großvater, den Vater meines Vaters, wirklich sehr liebte. Und er ist gestorben, als ich 10 war. Und er erzählte natürlich sozusagen in Anführungszeichen generationstypisch nie vom Krieg und allemal nicht von mir als Kind. Aber die inneren und äußeren Beschädigungen dieses Mannes, die habe ich als Kind sehr gut verstanden. Ich habe also ein Kriegsbild bekommen als Enkelin, das sich zum Beispiel darin manifestiert, und das kann ich bis heute fühlen. Mein Großvater war im Ersten und im Zweiten Weltkrieg gewesen als Soldat und hatte aus dem Ersten Weltkrieg eine Kopfverletzung mitgebracht Und der hatte keine Haare mehr. Und wenn man da an seinen Schädel fühlte, so auf der rechten Seite, ein ganzes Stück über dem Ohr, da konnte man einen Granatensplitter fühlen unter der Haut. Der bewegte sich da hin und her. Und der war halt nie rausoperiert worden. Und man musste immer gucken, dass der nicht wandert. Und das war unglaublich. Da steckte ja der Krieg in meinem Großvater. Und das war für mich ganz wichtig, diese Erinnerung auch, um von dort her und von meinen Gefühlen, die ich ihm gegenüber als Kind hatte, den Schrecken und das Mitleiden, da heraus, auf diesem Untergrund des eigenen Erlebens sozusagen, dann zu lesen, was ich an Kriegsberichten gelesen habe und daraus selbst sozusagen zu erzählen, in Verbindung dieser beiden Dinge. Und das ist mir nahegegangen und ich habe geträumt davon, er lag im Bett, hatte unglaubliche Träume, eben auch so mit dem Gefühl, das ist nicht mein Stoff, das ist der Stoff, den ich aufgesogen habe und der in mir verarbeitet wird. Ich bin dann auch eigens natürlich nach Rotschaff gefahren, um zu recherchieren, um auch zu sehen, was schreibe ich da eigentlich, also wo bewegt er sich?
Also irgendwo ein Versuch, die Splitter des Krieges sozusagen literarisch herauszuoperieren. Auch ihr eigener Name kommt in dem Buch sogar vor an einer Stelle. Es gab wohl tatsächlich eine Brauerei Dresner in Schlesien, in dieser Heimatgegend. Haben Sie mit diesem Buch auch die alte Heimat, also nicht auf eine sentimentale Weise, aber doch irgendwo dieses Stück Heimat, das in Ihren Eltern und Großeltern steckte und das Sie aber nie gesehen hatten, wieder für sich entdeckt oder ja zutage gefördert?
Ja, in gewisser Weise schon, denn meine Erinnerung an mein Aufwachsen hier in Bayern ist ja eigentlich von so einem Doppelgefühl begleitet. Meine Mutter kommt aus Bayern, aus Andex, und da gab es eben auch die bayerische Familie, und das war immer selbstverständlich, man lebt hier, man gehört hier hin, man ist hier verwurzelt und eingebettet. Das war aber nur der eine Fuß sozusagen. Und der andere Fuß, der hing irgendwie so in der Luft. Das war die schlesische Seite. Protestantisch, ein anderer Dialekt. Und das war ja aber auch ein Teil von mir. So dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin so mittendurch gespalten und gehöre in beide Welten. Aber hier in Bayern ist ja zunächst die eine so dominant und die andere ist eigentlich nur präsent durch die Erzählungen meiner Großeltern. Und sie liegt hinter einem eisernen Vorhang. Das ist wie ein untergegangenes Land. Das wäre auch das vom Rand der Welt schon gefallen. Und war dazwischen ein paar Mal in Polen gewesen und bin jetzt dann 2012 nochmal zum Recherchieren dahin gefahren. Ja, mit der inneren Suche auch, zum einen für den Roman und zum anderen auch für mich selbst natürlich. Wie sieht das heute aus? Was ist das? Was nehme ich da wahr? Und es hat mich sehr, sehr berührt, als ich dann beim Recherchieren herausfand, dass eben sehr viele Menschen, die in diesem deutsch-schlesischen Teil Polens, also ehemals deutsch-schlesischen Teil Polens, heute leben, dass die selbst auch eine Vertreibungsgeschichte in ihrer Familie haben. Denn sehr viele von ihnen kamen aus Ostpolen, das dann Ukraine wurde, und wurden vertrieben, wanderten sozusagen genauso wie meine Familie ein Stück von Osten nach Westen. Und da sind wir uns extrem verwandt. Da teilen wir grundlegende Familienerfahrungen, nämlich in dieser, ja, ich nenne das manchmal so Luftwurzeligkeit. Ich gehöre zur Hälfte hierhin und zur Hälfte dorthin, wo nicht mehr dort ist, wo damals da war. Also ein untergegangenes Land. Und das finde ich ein sehr nachbarschaftliches Thema und wirklich auch eine Aufgabe. Das verbindet uns so stark miteinander, darüber noch viel deutlicher und bewusster zu sprechen und auch zu sehen, wie bauen wir eigentlich ein Europa der Nachbarn mit diesen ganzen Migrationsgeschichten, die keineswegs ein allein deutsches Thema sind, sondern wirklich ein europäisches Thema. Und das fand ich wirklich auch beflügelnd für das Schreiben dieses Buches.
Ein Geflecht von Zusammenhängen. Es sollte keineswegs der Eindruck entstehen, als sei das einfach ein autobiografischer Roman. Es ist ja auch keine durcherzählte Geschichte, linear durcherzählt. Es gibt 7 verschiedene Hauptpersonen, korrekterweise, es taucht einmal auch kurz noch die Stimme einer 8. auf, aus deren Perspektive eben wechselnd erzählt wird. 7 Personen, 7 Sprünge.
Nicht ganz. 7 Sprünge vom Rand der Welt, der Titel, den kann man auf verschiedene Weise interpretieren. Meine Lieblingsinterpretation ist, es sind eigentlich in dem Buch selbst 6 Sprünge. Es erzählen 6 Figuren, die wirklich selbst vertrieben worden sind. Die also einmal vom Rand der Welt gesprungen sind und danach sich so in einem Zwischenreich eigentlich aufhalten. Sie kommen dorthin, wohin sie gehen, nur halb an und ein Teil ihrer, man könnte sagen, ihre Seele reist einfach sehr langsam hinterher oder bleibt in der Luft hängen. Und der siebte Sprung, der kommt dann am Ende des Romans, eigentlich als der Text aufhört, blättert man nochmal um, kommt auf eine eigene Seite. Und da wird verwiesen auf die Website www.dersiebtesprung.de, die dann selbst nochmal 7 Kapitel hat und sozusagen den Pullover, der Roman ist, von hinten zeigt, also den Fadenverlauf zeigt, das Strickmuster offenlegt.
Also eine Fortsetzung oder eine Öffnung des Romangeschehens zeitgenössische Diskussion herein. Das zeigt auch ein Gesicht von Ulrike Dresner, die ja auch Literaturwissenschaftlerin, Essayistin ist, die zum Beispiel in ihrem vorherigen Buch Heimliche Helden über andere Schriftsteller geschrieben hat, über ihre eigenen Leseerfahrungen geschrieben hat. Erschwert oder erleichtert es das eigene Schreiben, wenn man da so reflektiert dran geht?
Am Anfang hat es mächtig erschwert. Ich war 30, als ich an der Universität kündigte, und dann dauerte es eine ganze Weile, also 1-2 Jahre, bis ich das Gefühl hatte, ich komme sozusagen, wie soll ich sagen, ja, am besten runter, so aus diesem Kopfbereich, dem analytischen Denken, das sehr gut geschult war, kann öffnen, andere Bereiche meines Innenlebens, der Wahrnehmung vor allen Dingen, auch des Umgangs mit Sprache. Das habe ich wirklich als Arbeit, als anstrengende Arbeit erlebt und mich dann auch die nächsten 10 Jahre wirklich ferngehalten von jeder Form von Essay oder so. Es ging einfach gar nicht. Und erst als das Schreiben sich dann gefestigt hatte, wuchs mir langsam die Möglichkeit wieder zu, die beiden Teile, ich sag mal diesen analytischen und den vielleicht auch eher emotionalen Teil, wo auch Intuition ja eine wichtige Rolle spielen, die beiden wieder ein bisschen näher zueinander zu bringen.
Sie werden beim Katholikentag auch im Begleitprogramm lesen. Wie kommen Sie zu dieser Veranstaltung?
Wie die Einladenden darauf kamen, mich einzuladen, das weiß ich nicht ganz genau, aber eine Verbindung könnte ich mir schon vorstellen. Eines der Themen ist Brücken, und Sprache ist etwas, worüber ich in vielfältiger Form immer wieder nachgedacht habe, jetzt vielleicht weniger in dem Roman, aber in Essays und natürlich auch über das Gedichteschreiben und auch selbst durch meine Biografie liegt das ja in gewisser Weise schon auf dem Weg. Also diese Brückenexistenz so als Doppelwesen bayerischer, schlesischer Herkunft, wo man eine Zeit lang eine Brücke ist, ohne es überhaupt zu bemerken, und auch immer wieder Versuche des Brückenschlagens, zum Beispiel durch Übersetzungsprojekte.
Ist die Religion, der Glaube für Sie manchmal eine Brücke gewesen, um einen Spalt im Leben zu überwinden, oder eine Brücke, um im Leben voranzukommen?
Eine Denkbrücke vielleicht. Es hat mich immer beschäftigt, schon als Kind. Hat mich all das angezogen, worüber wir sprechen können, aber was wir nicht greifen können, was wir nicht sehen. Und das bestimmt ja natürlich auch den religiösen Bereich. Das Numinose, das Metaphysische, auch mein Roman Vorliebe, da diskutieren eine Astrophysikerin und ein Pfarrer genau über diese Frage. Wie denken wir über den Himmel und die Sterne? Wie denken wir darüber als materielle Körper? Zum einen die Planeten sozusagen, die Sternenkörper. Aber wie denken wir auch über das, was über uns hinausreicht? Über den Tod, über Geburt, diese essentiellen Fragen. Woher kommen wir? Oder warum gibt es eher etwas als nichts? Und das sind im Kern natürlich religiöse Fragen. Und die haben mich immer wieder, ja, da hatte ich immer wieder das Gefühl, sie helfen mir, sie ziehen mich voran. Ich bin vielleicht so ein kleines Eselchen, das ihnen hinterher trabt und über einen halb gesicherten, ungesicherten Steg geht, wo ja auch Sprache anfängt, sich in über sich selbst hinaus zu bewegen, wo versucht wird, mit Sprache etwas einzufangen, worüber man eigentlich nicht sprechen kann.
Diese Fragen sind auch wieder die Brücke zurück zu Ihrem Roman, der mit Flucht, Vertreibung und wie sich diese Traumata, diese Erfahrungen aus dieser Zeit einschreiben in die kommenden Generationen. Und aus Ihrem Roman 7 Sprünge vom Rand der Welt wird Ulrike Dresner uns jetzt noch eine Passage lesen. Und außerdem sage ich vielen Dank für das Gespräch.
Das sage ich auch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich lese eine Passage, die Halka erzählt. Sie ist 1945 im Mai als 21-Jährige aus Lemberg vertrieben worden und ist nach Wrocław gekommen, in die zerstörte Stadt. Die sind ganz frisch angekommen. Die Stadt brennt noch und sie wird rausgeschickt auf die Straße zu einem Hydranten, um die Familie mit Wasser zu versorgen. Zwei dunkelgrün lackierte Blecheimer mit der Aufschrift »Schlesische Gießereien Liegnitz« am Arm, suchte ich mir einen halbwegs trümmerfreien Pfad zu dem Platz, den die Deutschen Matthiasplatz genannt hatten. Die Fundamente eines kreisrunden Brunnenbeckens ragten aus dem Sandboden. Ein Rotdorn krümmte sich gegen den halb umgestürzten Zaun, stachelig, verwachsen, ohne Blatt. Vor mir in der Schlange wartete eine beinlose junge Frau auf einem Rollbrettchen. Die Flasche baumelte ihr an einer Schnur um den Hals. In keinem Haus floss Wasser aus dem Hahn. Die Dämmerung kam langsam, als müsse die verwundete Stadt mit besonderer Vorsicht behandelt werden. Allmählich ließ die Tageshitze nach. Man ahnte für Augenblicke, dass Mai war und die Luft hätte duften müssen. Vor dem feurigen Himmel schien die Nacht aus dem Boden zu dringen. Sie kroch aus Katzenköpfen und Büschen, floss von unten die wenigen noch vorhandenen Fassaden hinauf. Die Straßenbeleuchtung funktionierte nicht. Wer sich auskannte, ich nicht, hatte eine Lampe dabei. In einem der Häuser gegenüber der Schlange ging die Tür auf und drei Mädchen traten hintereinander aus der erleuchteten Öffnung. Das Jüngste trug einen blauen, weitschwingenden Rock aus gutem Tuch und halboffene braune Schuhe. Seine Waden waren dünn und sehr weiß. Die beiden anderen, auch sie jünger als ich, ähnelten sich auffällig. Stumm standen sie da, sauber gewaschen, mit geflochtenen Zöpfen. Als eine Gruppe Rotarmisten die Straße herunterkam, schienen zwei der Mädchen in die Mauer des Hauses zurückkriechen zu wollen. Das andere tat einen Schritt nach vorn. Die Soldaten hatten bereits Begleitung, deutsche Begleitung. Man blieb vor den drei Neuen stehen, lachte, gestikulierte. Im Handumdrehen hielten zwei Sowjets die beiden Größeren im Arm. Die Kleinste wollten sie augenscheinlich nicht. Unentschlossen blickte sie hin und her zwischen der Haustür und der abziehenden Gruppe, drehte sich ohne Grund zu unserer Schlange, schaute mich an, als könnte ich ihr helfen, lächelte nach ein paar Sekunden schüchtern und hastete den anderen hinterher.